mit Elisabeth Scharang.
Eine Hauskatze spricht in 16 verschiedenen Lauten und mindestens ebenso vielen Tonlagen. Außerdem kommuniziert sie über die Bewegung ihrer Ohren, die sie unabhängig voneinander in verschiedene Richtungen drehen kann. Was nimmt so eine Katze wohl von ihrer Umgebung und von uns wahr? Wenn wir über Beziehungen zwischen Menschen und Tieren reden, dann geht es meist um die Art, wie wir Nutztiere halten, töten und essen. Ich möchte Ihren Fokus heute aber auf Haustiere lenken, auf die 600.000 Hunde und 1,5 Millionen Katzen in Österreichs Haushalten, auf die Kaninchen, die Meerschweinchen, die Kanarienvögel, die Reptilien. Was wissen wir eigentlich über sie? Die Fragen, die sich auftun, wenn man über unseren Umgang und unser Zusammenleben mit Haustieren nachdenkt, die sind nicht niedlich, sondern ziemlich existenziell. Es geht in der kommenden Stunde also um Macht und Liebe, Freiheit und Gefangenschaft, um Rechte, Pflichten, Moral, Verantwortung und um Kommunikation. 0800 22 69 79 ist die Nummer für Sie zu uns ins Studio oder Sie schreiben an punkt1@orf.at. Beschreiben Sie uns Ihr Zusammenleben mit Ihrem Haustier. Ein Hund als Lebenspartner, der mit einem durch dick und dünn und zu jeder Tages- und Nachtzeit in den Park geht. Einer, der dich nie enttäuscht, dich nie belügt, dich bedingungslos liebt. Nora Jones erzählt von ihrem Hund als The Man of the Hour. Der Regisseur und Filmproduzent Flavio Marchetti hat ein Jahr lang mit der Kamera die Arbeit und den Alltag im Wiener Tierschutzhaus beobachtet und daraus einen Dokumentarfilm gemacht. Tiere und andere Menschen heißt der Film. Und schön, so, dass Sie heute bei uns im Studio sind.
Danke für die Einladung.
Jetzt muss ich gleich mal fragen, haben Sie ein, zwei, drei, mehrere Haustiere oder gar keins?
Ich habe Haustiere, nicht mehr so viele wie vor ein paar Jahren. Ich habe zwei Katzen und ein Aquarium, das ich gerne auflösen würde. Aber ich warte, dass die Fische nicht mehr da sind.
Ich habe ja gelesen, dass das Aquarium für Katzen wie für uns Fernsehen ist. Also insofern, die Katzen und die Fische vertragen sich diesbezüglich sehr gute Kommunikation.
Es ist, glaube ich, eher schon eine Symbiose. Es ist nicht Fernsehen, es ist so wie eine Heizdecke, weil sie schlafen einfach aufs Aquarium und ich musste auch diese Deckel einfach verstärken, weil zwei ein bisschen dicke Katzen drauf haben schon die Plastik beansprucht.
Werden die Tiere zu Menschen oder ähneln die Menschen den Tieren? Wenn man den Titel Ihres Dokumentarfilms hernimmt, dann geht es jedenfalls um die Beziehung der beiden. Jetzt haben Sie ein Jahr lang in diesem Tierschutzheim verbracht. Was ist die Konklusion daraus?
Die Konklusion ist eigentlich, dass ich noch mehr Fragen habe. Als ich habe mir gedacht, ich werde diesen Film machen und einige der Fragen, die mich seit immer beschäftigen, als Mensch, der Tiere extrem faszinierend findet. Und Tatsache ist ja, dass ich nach ein Jahr Dreh und auch fast ein Jahr Schnittzeit für diesen Film, dass die Fragen noch mehr geworden sind und vielleicht sogar manche Antworten nicht mehr so klar sind.
Was sind das für Fragen?
Ja, die Frage, ob wir ein Recht drauf haben, Haustiere zu haben, ob wir wirklich immer so sicher sind, dass wir das Richtige für das Tier tun und wie diese Beziehung passiert ist. Ja? Es ist oft eben die Überlegung, was kann mir das Tier geben? Das ist eben, wenn die Leute in Tierschutzhaus gehen, das ist, was die Leute sich vorstellen. Aber die Frage, was man dem Tier anbieten kann, kommt teilweise auch leider zu spät, wenn das Tier schon zu Hause ist und nicht einen richtigen Platz gefunden hat.
Judith Benz-Schwarzburg ist außerdem bei uns im Studio. Sie sind Philosophin und arbeiten in der Abteilung Ethik der Mensch-Tier-Beziehung am Messerle-Forschungsinstitut. Das ist ein interdisziplinäres Institut. Genau. Was sind die Fragen, die Sie als Philosophin beschäftigen, wenn es um die Beziehung zwischen Mensch und Tier geht?
Ja, also ich könnte jetzt eigentlich genau dasselbe sagen wie Herr Marchetti gerade. Also es sind ja schon ethische Fragen gewesen oder ethisch relevante Fragen gewesen. Was können wir dem Tier bieten? Haben wir ein Recht, Haustiere zu haben? Also In meiner Forschung geht es jetzt nicht speziell nur um Haustiere, es geht um einen breiteren Fokus der Mensch-Tier-Beziehung. Insofern kann ich da ergänzen, ob wir ein Recht darauf haben, Nutztiere zu nutzen, ob wir ein Recht darauf haben, Tiere in Versuchen zu verbrauchen, wie wir es tun. Warum wir manche Tiere so behandeln und andere anders. Also wir haben ja auch in dem Film ein breites Spektrum an Tieren, mit denen der Regisseur sich beschäftigt und die Bilder sich beschäftigen. Und da geht es um Wildtiere genauso wie um klassische Haustiere oder eben sogar um große Menschenaffen, die im Tierschutzhaus eine sehr lange Zeit ihres Lebens verbracht haben und gefilmt wurden. Und es ist ja auch interessant, dass wir normalerweise diese Tiere unterschiedlich wahrnehmen und zwar durchaus ethisch relevant unterschiedlich wahrnehmen. Also wir diskutieren in der Philosophie Menschenrechte für Menschenaffen oder Tierrechte generell gerne für Tiere, die uns sehr nahe stehen, angefangen beim Hund, klassisches Haustier, aber bis hin zum großen Menschenaffen eben, dem nächsten biologischen Verwandten des Menschen. Es gibt aber gesellschaftlich viel weniger Diskussionen darum, ob nicht vielleicht auch die Ratte, die wir millionenfach in Tierversuchen verwenden, auch gewisse Rechte haben sollten und inwiefern die Argumentation da sich eventuell unterschiedlich orientiert, an unterschiedlichen Dingen festmacht als bei den Menschenaffen. Das sind alles ethisch relevante Fragen der Mensch-Tier-Beziehung. Und in meiner Forschung speziell geht es darum, inwiefern die Beziehung des Menschen auch was damit zu tun hat, wie kognitiv komplex und welche komplexen sozialen Fähigkeiten Tiere haben, die zum Teil auch menschenähnlich sein können.
Wenn man sich jetzt den Film anschaut, da geht es um die Schwäne genauso wie um die Ratten, die ja nicht im Tierschutzhaus unterkommen dürfen. Genau. Das fand ich auch einerseits nachvollziehbar, auf der anderen Seite kenne ich ja selber irgendwie Leute, die irgendwie Ratten zu Hause züchten, würde ich nicht sagen, aber als Haustier halten, auf der Schulter sitzen haben, durchaus nette Wesen.
Ja, es ist eben die Frage der Definition, ja, weil Zuchtratten, eben die weißen oder die geflechten Ratten, die man vom Tiergeschäft kennt, die können im Tierschutzhaus versorgt werden und auch wieder vergeben. Aber immer wieder gibt es auch die Situation, wo jemand anruft und fragt, was er mit den Ratten, die er in der Baustelle jetzt, ein Rattennest wurde entdeckt, könnt ihr bitte die Ratten abholen? Und das geht nicht, weil sie dann, obwohl biologisch genau dieselbe Tiere sind wie die Zuchtratten, die sind gesetzlich Schädlinge. Und es gibt auch einen Grund dafür, natürlich. Und das Tierschutzhaus ist dann nicht mehr zuständig und die sind dann nicht mehr erwünscht. Ja.
Was wissen Sie jetzt mehr über Tiere, über Haustiere als vorher? Also Sie haben selber zwei Katzen, bleiben wir mal bei den Katzen. Also ich finde, wenn man den Film anschaut, der ohne Kommentar auskommt, also man hat vor allem diese Arbeitssituation, man beobachtet die Tiere aber auch alleine, also es ist keine Tierdokumentation im klassischen Sinne. Was nehmen Sie für sich jetzt mit, für Ihre Beziehung zu Ihren Haustieren?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass was ich gelernt habe, ist, dass man mit den Tieren nicht durchgehend reden soll, dass man auch, dass man auch einfach nebeneinander sein und auch in einem gewissen Abstand sich beobachten, kann sehr bereichernd sein. Und das ist nicht unbedingt mit Kontakt, mit Kommunikation und in Interaktion ändern soll. Ich glaube, dass ich auch eben als Kind der Tiere geliebt hat. Ich meine, ich bin kein Kind mehr, aber das habe ich noch in mir, dass man sofort diese Tiere anfassen will und mit ihnen einen direkten Draht haben will. Das ist eine menschliche Einbildung und das ist auch die Schönheit und die Intelligenz von diesen Tieren auch mit dieser gewissen Distanz und Respekt besser zur Geltung kommen kann.
Das heißt, waren wir zu wenig deren Intimsphäre, Frau Benz?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also Haustiere leben halt einfach oder werden künstlich in einen Kontext gebracht, wenn man jetzt mal vernachlässigt, dass sie auch domestiziert wurden, eine gewisse Zuchtgeschichte hinter sich haben. Aber jedes individuelle Haustier wird in unseren Kontext gesetzt und muss in diesem Kontext funktionieren. Und das Problem, das das Tierheim dann eben oft hat oder womit das Tierheim dann aufräumen soll sozusagen, ist, wenn ein Tier nicht funktioniert in diesem Kontext. Mhm. Das heißt, es ist tatsächlich so, also Sie können sich das ja an dem Beispiel des Hundes ganz schön deutlich machen. Der Hund darf dann Gassi gehen, wenn sie verfügbar sind, um ihn Gassi gehen zu lassen. Er bekommt dann sein Fressen, wenn das Herrchen oder das Frauchen ihm das Futter hinstellt normalerweise. Er ist an unsere Bürozeiten gebunden, weil entweder kommt er mit ins Büro oder er wartet zu Hause, bis wir nach Hause kommen. Alle diese Dinge, also der Alltag des Tieres von Anfang bis Ende, wird geprägt durch unsere Bedürfnisse, durch unseren Alltag. Und das muss natürlich nicht unbedingt zwangsläufig dementsprechend, was das Tier braucht oder möchte. Und dann fangen halt manche Hunde an, die Wohnung schmutzig zu machen oder das Sofa zu zerkratzen und so weiter. Und dann haben wir Verhaltensprobleme bei den Haustieren und so weiter. Also Sie kennen der ganze Rattenschwanz, der dann kommt. Es ist einfach de facto so, dass Haustiere in einem ganz klaren Abhängigkeitsverhältnis zu uns stehen. Und man könnte, glaube ich, auch so weit gehen zu sagen, dass es ein Nutzungsverhältnis ist in einem gewissen Sinn, wenn nämlich beim Halter die Intention überwiegt, dass das Tier ihm was bringt, also eine emotionale Sicherheit, Kontakt, den er sonst nicht hätte, wie auch immer. Und gleichzeitig aber vernachlässigt wird die Frage, die Herr Marchetti gestellt hat, was denn das Tier aus diesem Kontakt hat. Und ob der Mensch als Partner dem Tier genug ist in diesem Kontakt. Mhm. Also es gibt ja viele Fälle von Haustieren, wo man sich da also fragen muss, ob das Tier in der Einzelhaltung sozusagen glücklich ist. Oder sie haben eben jetzt wieder Tiere mit sehr komplexen sozialen und kognitiven Bedürfnissen wie Papageien. Wenn sie die in Einzelhaltung halten, ist in Österreich ja nicht erlaubt, in anderen Ländern schon, dann bekommt das Tier häufig ein Problem. Und
Apropos Papagei, es gibt in dem Film eine Szene, die mich sehr beeindruckt hat, was nämlich die Arbeit der Pfleger und Pflegerinnen betrifft im Tierschutzhaus, wo man ein bisschen sieht, was für eine Form der Kommunikation man mit Tieren einfach auch haben kann.
Während Bubba und Trisha ihre Reise auf dem Strom der Harmonie fortsetzten, erzählte Bubba von den neuen Freunden, die er gewonnen hatte. Und von der Hoffnung, dass er Uria finden und dieser ihm seinen größten Wunsch erfüllen konnte.
Ist das ein tägliches Ritual, das dem Vogel vorgelesen wird?
Nein, ich glaube nicht, dass es täglich passiert. Wir haben das gedreht, weil ich im Regal vom Büro von der Papageienstation habe ich ein paar Kinderbücher entdeckt. Und dann habe ich gefragt, was mit den Kinderbüchern gemacht wird. Und die Pflegerin hat mir gesagt, ja, ich lese ihnen immer wieder Geschichten, das tut ihnen gut. Und dann habe ich einfach sofort gefragt, ob wir das drehen könnten. Und nein, es passiert nicht täglich. Es ist natürlich so, dass die Papageien, die Interaktion mit den Papageien wirklich was Besonderes ist, weil dort sind auch, glaube ich, mehrheitlich Graupapageien. Und soweit ich weiß, sind Graupapageien sowie vierjährige Kinder, was ihre Intelligenz betrifft. Und dann, war für uns, aber natürlich auch für die Pflegerinnen, ist eine sehr spannende Arbeit, wenn man in einem Zimmer mit 10 Vierjährigen arbeiten oder drehen soll, weil die sind, Papageien sind extrem interessiert an der Kommunikation. Und bei ihnen wird richtig sichtbar und spürbar der Versuch, in Kontakt zu treten.
Das heißt, es ist eine Kindergartengruppe mit einer Kindergärtnerin, die vorliest?
Ungefähr, ja. Und deswegen haben wir auch viel Zeit dort verbracht, weil einfach für uns war immer sehr spannend zu sehen, wie diese Annäherungen von ihrer Seite einmal anders, es ist nicht der Mensch, der Schritt macht zu ihnen, sondern dass die Papageien sich immer etwas ausprobiert haben, um Aufmerksamkeit zu kriegen oder dass sie tatsächlich, wir haben nach einigen Wochen auch erkannt, okay, der eine Graupapagei mag besonders unser Tonmeister und die Gelbstirn-Amazone mag überhaupt keine Männer Das sind Eigenschaften, die auch eben für mich, ich habe mich als jemand, der Tiere kennt, gealtert, und das war völlig überraschend.
Jetzt muss ich natürlich fragen, wie wirkt sich das dann aus, wenn man sieht, der Vogel mag keine Männer?
Wir haben versucht, dort zu drehen, und das ging nicht. So, das heißt, das war eine Gruppe nur mit Amazonen. Das ist auch lustig, Amazonen, die keine Männer mögen, und die sind uns angeflogen. So Drohflüge knapp am Kopf vorbei, und dann ist klar, okay, man soll einfach das Zimmer verlassen, weil die wollen uns einfach nicht. Und dann auch die Pflegerin hat uns rausgebeten und haben wir nicht mehr probiert.
Frau Benz, was wissen wir darüber, was Tiere wissen?
Ja, also im Fall von Papageien wundert es mich gar nicht, dass die sind bestimmt auch besonders interessiert an dem ganzen technischen Equipment gewesen. Ne? Also über Papageien zum Beispiel wissen wir, dass sie neophil sind, also nicht neophob. Sie haben keine Angst vor neuen Dingen, sondern sie lieben neue Dinge. Es gibt bestimmte Papageienarten, für die das besonders gilt, die neuseeländischen Bergpapageien, die Keas zum Beispiel, aber generell alle Papageien nagen gerne Dinge an und werkstelligen gerne Dinge. Papageien sind sehr gute Werkzeugverwender. Sie haben aber auch ein reiches Sozialleben, gehen Beziehungen ein, gehen lebenslange Partnerschaften ein. Das sind Dinge, die wir für viele andere Arten eben so in der Komplexität auch kennen. Generell gilt, wir wissen über Tiere das, was die Forschung erforscht, was natürlich auch bedeutet, dass manche Tiere, die womöglich ein sehr komplexes geistiges Innenleben haben, zu kurz kommen, weil wir uns nicht dafür interessieren sozusagen. Im Vergleich zu Hunden sind zum Beispiel Schweine relativ schlecht erforscht, was die kognitiven und sozialen Fähigkeiten angeht. Wir haben versucht, mit unserem Institut da mit einem neuen Projekt ein bisschen gegenzusteuern und auch die Schweine in den Blick zu nehmen. Und das wären ja eigentlich auch sehr relevante Fragen. Also wenn es sich um Tierarten handelt, die wir intensiv nutzen und verwenden und die, obwohl wir sie nicht sehen, im Fall von Nutztieren eine große Rolle spielen in unserer Gesellschaft und zu Massen gehalten werden unter Bedingungen, die vielleicht dem nicht entsprechen, was die Tiere eigentlich bräuchten, womöglich aus ethischer Sicht, dann wäre das schon eine relevante Fragestellung eigentlich.
Na, die Frage ist auch, wollen wir das überhaupt wissen?
Genau, das ist die Frage. Wollen wir es wissen? Also es ist, haben wir Forschungsgelder, um es zu erforschen? Und wollen wir es wissen? Kommen wir überhaupt auf die Fragestellungen? Oder
kommen wir damit klar, zu wissen, was Tiere wissen und fühlen, wenn wir wissen, wie wir sie behandeln?
Ja, also ich denke, viele Menschen, wenn wir zurück zu den Haustieren gehen, wollen wissen, nicht so viel über die Haustiere, also über die Biologie, über das Verhalten, die Kognition der Haustiere. Sie entscheiden wahrscheinlich auch auf einer sehr stark emotionalen Ebene, ob das Tier sie visuell anspricht. Also haben wir hier ein süßes, kleines Jungtier meistens. Also es geht ja oft um Welpen und Babykatzen und kleine Kaninchen mit Kuschelfell und großen Augen. Da haben sie das berühmte Kindchenschema, das uns einfach anspricht, weshalb bestimmte Hunderassen gut gehen und andere eben nicht so gut gehen im Verkauf. Ich glaube, es gibt wirklich auch Modeerscheinungen, was für Tiere wir wollen und welche wir nicht wollen. Und ich glaube, das hat erst zu einem sehr viel späteren Schritt dann was damit zu tun, was die Menschen über die Tiere wissen und ob sie sich wirklich für diese spezielle Art interessieren, weil sie darüber ein großes Wissen schon bereits vorher angelesen haben. Ich glaube, das spielt beim Haustier eine zweitrangige Rolle meistens.
Herr Marchetti, Sie kommen aus einer Schlachthausarbeiterfamilie und waren 6 Jahre alt, als Sie beschlossen haben, Vegetarier zu werden. Ich nehme an, da gibt es einen Connex.
Nein, der Connex gibt es nicht, weil damals habe ich nicht gewusst, was mein Opa und mein Onkel arbeiten. Ich bin Vegetarier geworden, weil meine Mutter hat mich vor dem Fernsehen hingesetzt und sie ist in die Küche gegangen. Und im italienischen Fernsehen haben sie eine Schlachthaus-Dokumentation gezeigt. Und das war Mittagszeit. Und ich war alleine dort, habe ich mir das angeschaut. Und dann bin ich in die Küche gegangen und habe gesagt, ich esse kein Fleisch jetzt mehr. Und wurde nicht so ernst genommen am Anfang, weil natürlich auch Fleisch ein Bestandteil unseres Speiseplans war. Aber das habe ich durchgesetzt. Und
Und was auch aus dieser Kindheit und dem Gefühl für Tiere kommt, ist ein Musikwunsch, den wir jetzt spielen. Pink Floyd und Tiere, das war mir jetzt erst gar nicht so, also dieses Album hatte ich nicht so am Radar und ist bei Ihnen aber so ein Gänsehaut-Transporteur.
Ja, das ist die erste Kassette, die mein Vater mir geschenkt hat.
Was sagt unser Umgang mit Tieren über den Zustand unserer Gesellschaft aus und verändert sich die Beziehung analog zum technischen Fortschritt einer Gesellschaft? Das sind Fragen, die wir uns heute stellen im Punkt 1. 0800 22 69 79 ist die Nummer zu uns ins Studio und der Herr Kellersberg hat uns angerufen. Schönen Nachmittag.
Ja, guten Tag. Ich wollte Ihnen da nur einen kleinen Beitrag liefern. Ich lebe seit Jahrzehnten, nicht durchlaufend, aber immer wieder mit Katzen. Und die liebe ich seit meiner Kindheit natürlich. Und wenn eine nicht mehr ist, dann ist es mir nicht möglich natürlich, eine andere gleich zu nehmen. Das geht nicht, das sind Begegnungen. Ich würde auch nicht einfach so hingehen und sagen, jetzt hole ich mir eine Katze. Nein. Aber eines ist interessant. Diese Tiere, ich bin mit einem Kater zusammen. Ich kann nicht sagen, ich habe einen. Man hat kein Tier. Es ist eine Freundschaft wie unter Menschen. Man hat auch keine Menschen, außer Sklaven. Und das sind sie nicht. Das heißt, wenn man sich bemüht, auf das Tier einzugehen, das heißt, wenn ich eine Wohnung suche, was kann dem Tier gut gefallen? Nicht, man sucht eine Wohnung und sagt dann, ja Moment, da darf man keine Tiere haben und weg damit. Das ist eine völlig verkehrte Ansicht. Genauso ist es auch mit Kindern. Wenn jemand Kinder hat, ich habe keine. Aber wenn jemand Kinder hat und dann in eine Wohnung geht, wo man sieht, hier können sich Kinder nicht wohlfühlen, sagt man ja auch nicht, weg damit. Das heißt, das wollte ich nur sagen. Und dass die Intuition durch Katzen sehr stark ansteigt. Das heißt, um es direkt zu sagen, es gibt Situationen, wo man direkt spürt, ganz klar spürt, mit diesem oder jenem Menschen dauert es nicht mehr lange. Mhm. Das hätte ich selbst nie, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist aber auch nicht dauernd der Fall. Aber es kommt vor. Und das sind Dinge, die ausschließlich aufgrund dieses Zusammenseins mit Haustieren sind. Und ich kann nur eines sagen, jemand, der diese Wesen als Geschenk ansieht, von Gott oder von wem auch immer, von irgendeinem höheren Wesen, vom Schicksal, der kommt am besten mit ihnen durch. Und wichtig ist, Katzen haben noch immer einen enorm hohen Anspruch, mit Katzen zu verkehren. Das heißt, es wäre falsch zu sagen, ich lebe mit einer Katze und das ist genug. Eine Katze braucht andere Katzen zum Spielen. Dankeschön.
Danke für Ihren Anruf. Ich stelle mir natürlich jetzt die Frage, Frau Benz, das ist, glaube ich, ganz oft Thema, darf man Tiere vermenschlichen, heißt, wenn wir sagen, sie sind unsere Partner oder wir behandeln sie wie unsere Kinder, ist das der richtige Weg oder sind Sie da skeptisch?
Das kommt vielleicht drauf an. Also wenn ich den Anrufer jetzt so verstehe, wie es ihm, glaube ich, wichtig war, dann hat er jetzt gerade eher die Dimension betont, dieses Behandeln wie ein Partner oder wie ein Kind bedeutet, einen gewissen Respekt entgegenzubringen. Andere würden es vielleicht ausdrücken, dem Tier Recht zuzugestehen durchaus und sich zu orientieren an dem, was das Tier benötigt, dann wäre das ja eine relativ positive Lesart. Wenn Sie jetzt aber das Tier so anthropomorphisieren, also vermenschlichen, dass Ihre Wahrnehmung des Tiers nicht mehr dem entspricht, was das Tier ist sozusagen, also wenn Sie beim Tier, dem Tier Bedürfnisse überstülpen, die das Tier nicht hat von sich aus, die Sie aber im Tier sehen sozusagen, dann gehen Sie natürlich in Ihrer Behandlung des Tiers auch völlig fehl am Ende. Also wenn Sie ein Tier verniedlichen und eben nicht anerkennen, dass das Tier bestimmten Bewegungsraum braucht, dass das Tier bestimmtes Futter braucht, sondern wenn Sie dem Tier Süßigkeiten füttern und Kuchen füttern, wie Sie es eben auch vielleicht Ihrem Enkel mal durchaus zuschieben würden, dann kriegt das Tier natürlich Probleme. Das heißt, das kann so in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ja, also das ist das Einzige, was man allgemein dazu sagen kann, glaube ich. Sonst muss man halt einfach von Fall zu Fall sich das, glaube ich, jeweils anschauen. Und was wir zum Beispiel wissen, ist, dass jetzt von der Forschungsseite her, dass eine Anthropomorphisierung von Tieren in Bilderbüchern zum Beispiel, was ja häufig vorkommt, also dass Tiere da vermenschlicht dargestellt werden, dass es dazu führt, dass die Kinder schlechter die biologischen Fakten über das Tier lernen. Also wenn Sie eine Geschichte über einen Specht erzählen und der Specht hat ein Hütchen auf und ein Stöckchen in der Hand und wird entsprechend kann sprechen und so weiter, und Sie erzählen darüber eine Geschichte, in der auch Fakten über das Tier durchaus vermittelt werden sollen, und Sie haben dieselbe Geschichte ohne diese Vermenschlichung, wo der Specht nicht spricht und keinen Hut trägt und so weiter, und Sie schauen sich nachher an, was die Kinder aus dieser Geschichte gelernt haben, dann scheint eine Anthropomorphisierung durchaus auch problematische Folgen sozusagen zu haben. Also es kommt ein bisschen drauf an, ich möchte es nicht generell ablehnen, dass jede Form von Anthropomorphisierung problematisch ist. Es kommt darauf an, mit was sie konfligiert und ob sie mit Dingen konfligiert, die für das Tier wichtig wären.
Herr Marchetti, in diesem einen Jahr, dass Sie, also Sie haben jetzt nicht ein ganzes Jahr verbracht im Tierschutzhaus, aber Sie waren schon viel dort, weil es ja nicht nur darum ging, das Vertrauen der Tiere zur Kamera und Team, sondern auch das Vertrauen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort zu erlangen, weil das ist schon so ein System in sich, oder?
Ja, es ist ein System in sich, und auch viele von diesen Mitarbeiterinnen arbeiten ausschließlich mit den Tieren zusammen, und es gibt nur wenige Leute, die zum Beispiel für die Vergaben zuständig sind. Das heißt, so Besucher gibt es nur auf eine kontrollierte Art und Weise. Und es war notwendig, einfach diese Leute kennenzulernen, weil sie auch eine gewisse Skepsis gegenüber den Menschen haben sowieso, weil sie auch dort die Ergebnisse von was in der Außenwelt passiert sehen. Meine Ergebnisse ist das falsche Wort, aber einfach sie sehen, was schlechte Haltung und wie der Mensch einfach mit den Tieren umgeht. Und andererseits war auch das Problem, dass viele von diesen Pflegerinnen, und dort sind hauptsächlich Frauen, die arbeiten, nicht so tolle Erfahrungen mit Presse und Journalisten, weil die eben nur gerne die Geschichten von den Welpen erzählen, aber die Vielfalt und was alles dort passiert, ist oft nicht so interessant.
Und dass das mit der Vergabe von den Tieren auch nicht immer ganz so einfach ist.
Die ist voriges Jahr, vor 2 Jahren schon fast, jemanden abgenommen worden, weil der wollte sie totschlagen am Praterstern. Und ja, sie ist am Anfang ein bisschen zurückhaltend, beziehungsweise sie ist schon kontaktfreudig, nur in den letzten Sekunden verlässt sie dann der Mut. Ich meine, weiß nicht, haben Sie andere Tiere zu Hause, oder?
Nein.
Nicht, okay. Weil mit anderen Tieren hat es nicht so.
Also gerade die Vergabe der Tiere, also mit den Hunden, es gibt ja viele Hunde, die dort lange bleiben. Das ist in Österreich möglich, in anderen Ländern nicht. Also Sie haben mir vorher erzählt, ich wusste das im Detail gar nicht, dass das in den USA, wenn ein Tier abgegeben wird und nicht nach 72 Stunden wieder geholt wird, dann wird das Tier getötet. In Italien die Situation nicht so viel besser, da wartet man ein wenig länger.
Ja, mittlerweile in Italien, glaube ich, werden auch nicht eingeschläfert, aber es gibt sicher noch viele Länder, wo das die Regel ist, wo einfach diese Frist gibt. In Österreich ist es nicht so, was ich auch gut finde, weil auch Problemtiere sind vermittelbar. Ja. Es geht immer, diese Vergabe fand ich auch sehr spannend beim Drehen oder in der Recherche, weil es geht darum, dass man diese Tiere einfach kennenlernt. dass man einfach Merkmale rausfindet, weil vielleicht sie landen im Tierheim und man kennt die Vorgeschichte nicht. Man versucht irgendwie eine Art Detektivenarbeit zu verstehen, okay, kann dieses Tier besser mit Männern als mit Frauen? Ist er kinderverträglich? Kann er alleine bleiben? Jetzt reden wir natürlich von Hunden. Ist er mit anderen Tieren? Und man beginnt Schritt für Schritt ein Profil zu machen. Und dann auch bei den ganz schwierigen Fällen haben wir dort erlebt, nach 7, 8 Jahren kommt eine Person, die alle diese Bedürfnisse einfach nachgehen kann. Ja. Und dann kann auch dieses Tier nach so einer langen Zeit einfach vergeben werden, ohne dass es zurückkommt. Weil natürlich, das ist auch immer das Risiko, dass die Tiere nach einer gewissen Zeit zurückkehren.
Der Herr Erdler hat uns angerufen. Schönen Nachmittag.
Na, guten Nachmittag. Ich rufe an, weil es für mich sehr wesentliche Punkte gibt. Und der eine ist diese sogenannte Haustierhaltung, die zu unserem Vergnügen dient. Und das andere ist diese sogenannte Nutztierhaltung. Und der Unterschied kann größer nicht sein. Bei der Haustierhaltung habe ich als Kritikpunkt anzuführen, dass es erschreckend ist, wie viele Menschen Tiere vermenschlichen und verniedlichen, um ihrer eigenen Situation gerecht zu werden und ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Auf der anderen Seite setzen sie sich hin und essen am Mittagstisch einen Schnitzel, ohne zu wissen, was Nutztierhaltung bedeutet. Und das ist etwas sehr, sehr Erschreckendes, weil es eine sogenannte Tierethik ja auch gibt und die Menschen sind sich nicht bewusst, was sie eigentlich tun. Und auf der anderen Seite ist das schlecht, weil die Kinder natürlich als Kinder schon dieser Verharmlosung ausgesetzt sind. Die gehen heute in ein Kaufhaus und bekommen eine Extrawurst mit einem Schweinchengesicht. Die Kinder finden das lieb, das Schweinchengesicht zu essen.
Frau Benz, sehen Sie da irgendwie so dieses große Auseinanderklaffen von dem, wie wir Tiere wahrnehmen und wie wir einfach kategorisieren? Also das eine ist das Nutztier, das wir essen, das andere ist das Kuscheltier, das wir zu Hause haben und als Partner führen.
Ja, da wird natürlich ein ganz wichtiger Punkt und ein ganz entscheidendes Kennzeichen der Mensch-Tier-Beziehung sozusagen beschrieben in dieser Dichotomie. Es ist schwierig, das zu erklären. Ich glaube, da muss man in die Psychologie schauen, wie es kommt, dass wir die einen lieben und streicheln und die anderen essen. Es gibt Theorien dazu, die sagen, die das sozusagen als das Mietparadox beschreiben. Also das Mietparadox ist genau dieses Paradox, dass wir einerseits Tiere lieben und uns auch als tierliebe Menschen gerne sehen und beschreiben wollen, andererseits aber Fleisch essen eben auch lieben. Und aus diesem Paradox kommen Menschen raus, indem sie kognitive Dissonanzen aufbauen und auch durchaus, es wurde auch als Schizophrenien bezeichnet, sich sozusagen Geschichten zurechtzimmern und zurechtlegen, die das rechtfertigen können. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel die Tiere.
Darf ich nur ganz kurz, ich meine, das machen wir aber letztlich, das machen Menschen, was Menschen betrifft, ja auch in gewisser Weise.
Das kann gut sein. Ja, also das ist nicht, das
also sind keine. Also da werden ja auch viele Zwischenebenen eingezogen, um Menschen nicht mehr als Menschen zu sehen und sie dann für Dinge verantwortlich zu machen oder einen Umgang mit ihnen zu finden, der nicht sehr menschenwürdig ist.
Genau, also das sind letztendlich Strategien, auch in der Psychologie wird es auch als Dehumanizing bezeichnet, also enthumanisierende Strategien, die selbstverständlich auch auf Menschen, die wir ausgrenzen und nutzen oder ausbeuten wollen, auch angewendet werden. Also speziell auf die Dissonanz zwischen Nutztieren und Haustieren gibt es interessante Studien aus Australien, in denen man Konsumenten eben Bilder vorgelegt hat von verschiedenen Tierarten und sie dann hat einschätzen lassen nach einer gewissen Skala, welche komplexen kognitiven Fähigkeiten diesen Tieren zukommen und wie leidensfähig diese Tiere sind. Das sollten die einschätzen mit Noten von 1 bis 10 oder was auch immer. Und es ist eben das Ergebnis dieser Studie gewesen, dass wir genau diejenigen Tiere, die wir gerne essen wollen, also Kühe, Schweine und so weiter, dumm reden sozusagen. Also denen sprechen wir die Leidensfähigkeit ab einerseits, das ist ganz wichtig, und andererseits argumentieren wir so, dass diese Tiere eh nicht so intelligent sind, kein Bewusstsein besitzen und so weiter. Was natürlich aus Forschungsperspektive völlig hanebüchen ist und überhaupt nicht stimmt. Ja? Und man kann ja auch eigentlich heute, würde man denken, genug über Tiere wissen, über die Medien, dass man das eigentlich nicht mehr aufrechterhalten kann. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir strampeln uns da mit Forschungsergebnissen ab, um da so was dagegen aufzubauen. Ja? Aber irgendwie steckt das eben in unserem eigenen psychologischen Denken drin, aber sicher auch kulturell verankert. Also wenn Sie sich anschauen, wie stark der Fleischkonsum jetzt zum Beispiel verankert ist in unserer Gesellschaft und auch wie stark die Heimtierhaltung letztendlich kulturell verankert ist, dann ist es nicht nur eine individuelle Entscheidung, die wir zu treffen haben, sondern das ist ein kulturelles System, gegen das da jemand sich abgrenzt. Als Sechsjähriger, der nicht mehr Fleisch essen möchte, oder als Erwachsener, der dann irgendwann beschließt, zum Beispiel diesen Schritt zu gehen.
Also diese Verweigerung gegenüber Fakten und Wissen, was Tiere betrifft und was deren Intelligenz und Gefühlswerk betrifft, ich kann das nur an Sie beide richten, die versuchen auf unterschiedliche Art und Weise diese Grenze zu überschreiten. Wie kommt man da an Menschen heran, um da kulturell eine Verschiebung in Gang zu setzen?
Ich glaube, ich meine, eine Sache, wenn wir auf die Austieren zurückkommen, das ist, ich fand es eben spannend, ich finde das noch immer spannend, dass wir einfach kulturell überzeugt sind, dass wir diese Tiere kennen. Und deswegen diese Konflikte und auch, sag ich mal, die Probleme von der Haltung oder gescheiterte Haltung haben damit zu tun, dass wir gewohnt sind, einfach zu denken, wir kennen einen Hund, wir wissen, wie man mit einem Hund umgehen soll, wie man mit einer Katze umgehen soll. Und das ist alles auch sehr dogmatisch und das entspricht, in den letzten Jahrzehnten haben wir so viel zum Beispiel über Hundeerziehung gelernt und dass es eben nicht okay ist, einen Hund mit einem Würghalsband oder mit Gewalt zu erziehen. Das sind neue Erkenntnisse, aber immerhin, es ist einfach immer so, dass wir uns denken, okay, mein Opa hat das genau so gemacht. Und das ist auch richtig so und das ist basiert auf tausende Jahren.
Worüber wir noch gar nicht geredet haben, und das ist ja schon allein ein riesiges Thema, sind die vielen Tiere, die wir in Zoos halten. Das hat sich natürlich von der Qualität der Zoohaltung geändert, weil das auch das ist, was, glaube ich, die Leute, die hingehen wollen, sehen wollen. Die wollen einfach in größeren Gehegen die Tiere sehen. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr eigenartige Art, mit Tieren umzugehen. Und das finden auch Simon und Garfunkel. Die gehen jetzt mal in den Zoo. In Spanien setzt sich der Umweltausschuss des Parlaments dafür ein, dass Gorillas, Orangutas und Schimpansen ein Recht auf Leben, Freiheit und Schutz haben. In Neuseeland genießen Menschenaffen seit 1999 einen besonderen Schutz. Sie dürfen nur in Experimenten eingesetzt werden, wenn die Ergebnisse ihrer Spezies zugutekommen. Es gibt oder beziehungsweise es gab, inzwischen sind sie übersiedelt, auch im Wiener Tierschutzheim, zwei Schimpansen. Und Herr Marchetti, Sie haben die in Ihrem Film Tiere und andere Menschen, denen einen sehr schönen und breiten Platz gegeben. Und es ist unglaublich faszinierend, denen zuzuschauen. Die sind aber inzwischen übersiedelt, habe ich gehört.
Die sind seit ein paar Monaten in den Niederlanden in einem Primatenzentrum. Aber sie waren über 30 Jahre im Tierschutzhaus.
Wie sind die denn dort gelandet?
Ins Tierschutzhaus? Ja. Die sind, es ist eine sehr lange Geschichte, auch sehr kompliziert. Kurz zusammengefasst, sie sind 83 oder 82 am Flughafen in Schwechat beschlagnahmt worden mit anderen, glaube ich, 10 Schimpansenbabys. Die wurden geschmuggelt, illegal. Sie waren krank, glaube ich, 9 sind innerhalb ein paar Tagen verstorben. 3 haben überlebt und dann ist man eigentlich drauf gekommen, dass die beiden Hiesel und Rosi, das sind auch ihre Namen, waren für AIDS-Forschung geplant. Mhm. Ein Pharmakonzern hatte die beide eigentlich bestellt, damit sie mit HIV und AIDS einfach forschen können.
Und die sind jetzt 30 Jahre lang?
Es gab sehr, sehr lange einen Rechtsstreit zwischen Tierschutzverein und das Pharmakonzern. Und zum Schluss ist entschieden worden, die beiden werden keine Versuchstiere, sondern sie dürfen, eben der Verein kriegt da die Obhut, die Obsorge über die beiden. Und in letzter Zeit, weil sie schon älter sind und sind Tiere, die, denen extrem wichtig ist, in Gesellschaft zu leben, in der Gruppe zu leben, dann war die Sorge, dass vielleicht einer von den beiden sterben könnte und dass der andere alleine bleibt. Und dann haben sie entschieden, okay, wir müssen eine andere Lösung finden, dass sie in eine Gruppe integriert werden. Und es gibt in Holland eine der besten Primatenzentrum und sind einfach dort und sind in eine kleine Gruppe auch mittlerweile.
Frau Benz, Sie haben vorhin gesagt, es wäre gut, irgendwie, wenn solche Filme wie der von Herrn Manchetti auch mehr in die Theorie einfließen würde, das heißt in die Forschung, also dort, wo Sie zu Hause sind, also wo man sich viel in der Theorie aufhält, einfach auch mal zu sehen, wie der Umgang in der Praxis, also gerade im Tierschutzheim, läuft.
Ah ja, aber deshalb habe ich es nicht so gesagt. Also ich glaube, dass die Wissenschaftler, die sich wirklich mit Mensch-Tier-Beziehung beschäftigen und das auf eine Art und Weise tun, wie ich das mit meinen Kollegen jetzt auch gewöhnt sind, die kennen das schon. Also die wissen schon, was im Tierschutzhaus passiert sozusagen. Ich glaube, es ist auf einer anderen Ebene sehr interessant für Wissenschaftler und Filmemacher, da sich zu treffen, weil der Film ja eben nicht, also er kommentiert ja nicht und er kommentiert doch. Also er kommentiert über den Schnitt, den er macht natürlich und wir haben vorher drüber gesprochen, etwas, was ganz auffällig ist zum Beispiel, was vielleicht auch nicht so geplant war im Film, aber einfach so entstanden ist, nämlich durch die Tiere selbst auch und durch die Interaktion mit dem Tier, ist, dass mit den Schimpansen und auch mit den Papageien ganz anders kommuniziert und interagiert wird als mit den anderen Tieren. Es scheint zumindest so zu sein. Also diese Szene mit dem Vorlesen bei den Papageien, die gibt es halt nicht im Katzenhaus, ne? Die gibt es bei den Papageien und auch die Tierärzte reden anders mit den den Menschenaffen dann, wenn sie kommen und die Tiere vorbereiten für eine Narkose oder nach einer Narkose betreuen im Film. Das ist ganz auffällig und auch der Filmemacher selber, ich weiß nicht, ob das Absicht war, ich habe es oft so erlebt, dass die Kamera stillsteht und auf das Tier einfach schaut, ja, und der Mensch, der sich den Film anschaut, damit auch einfach den Blick gerade hält auf die Szene. Wenn das Tier die Szene verlässt, bleibt die Kamera oft, wo sie ist. Es gibt aber eine Szene, wo Hesel, glaube ich, kommt, nachdem Rosi in Narkose gelegt worden ist und sehr aufgeregt ist und anfängt, durch das Käfig zu springen und an den Gitterstäben zu rütteln und mit den Füßen gegen das Gitter zu treten. Und er macht es zunächst unten, wo die Kamera ist, also auf Augenhöhe des Filmemachers. Und dann geht er ein Stockwerk höher sozusagen. Und man sieht dann eigentlich nur noch im Kamerabild die Füße, die da gegen das Gitter trommeln. Und da geht die Kamera nach oben. Und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt sowas Einnehmendes und Forderndes gewesen von diesem Tier, dass auch der Regisseur nicht widerstehen konnte sozusagen und die Kamera einfach nach oben gehen musste sozusagen. Also es sind so ganz Kleinigkeiten, Feinheiten im Film, die irgendwie diese Beziehung zu den Menschenaffen speziell auch auf eine spezielle Art und Weise zeigen, finde ich.
Ich möchte noch ganz am Schluss der Sendung nochmal zurückkommen zu dieser Diskrepanz, also wo ich fast das Gefühl habe, dass viele Leute sich davor schützen, dieses Wissen, das wir haben oder haben könnten, weil es ist erforscht, was in Tieren vorgeht, dass wir uns davor schützen, weil wir sonst ein bisschen schwer argumentieren können, wie wir unseren Umgang pflegen. Und nochmal dieser Versuch, meinerseits die Frage zu stellen, wie kann man da eine Brücke bauen? Also man kann irgendwie das ganze Schiff von unserem kulturellen Umgang, was Essen betrifft, was Tierhaltung betrifft, was Haustier, man kann dieses ganze Schiff jetzt nicht von heute auf morgen umsteuern.
Ja, also eine Sache, die sicher ganz wichtig ist und wichtig bleibt, aber alleine auch nicht ausreichen wird, ist die Informationsvermittlung. Also, dass die Erkenntnisse, die wir haben, die wir oft wirklich tatsächlich in den letzten 10 Jahren erst gewonnen haben, weil da die Forschung richtig Fahrt aufgenommen hat, dass die irgendwie in die Bevölkerung transportiert werden.
Aber können Sie mir dann auch so ein, zwei Dinge sagen, wo Sie wirklich finden, dass das wesentlich ist zu wissen über Tiere, über, also was Sie jetzt so im Kopf vielleicht haben von Forschungsergebnissen, wo Sie auch selber wissen, dass das wichtig ist.
Also ein ganz aktuelles Forschungsergebnis aus unserem eigenen Lab mit den Schweinen wäre, dass wir herausgefunden haben, dass Schweine was können, was wir auch bei Hunden zum Beispiel beobachten können, nämlich dass sie sozial lernen voneinander, dass also die Jungtiere sich abgucken von den Müttern, wie man bestimmten Mechanismus betätigen muss, um eine Box zu öffnen. Und diese Fähigkeit ist eben was wir bei anderen Tieren schon wussten, dass es das gibt, und bei Schweinen ist es noch nicht nachgewiesen worden. Und was wir jetzt einfach langsam sehen werden bei Schweinen, aber auch bei anderen Arten, die zunehmend erforscht werden, ist, dass diese Art von Forschungsergebnisse sich zu einem Berg aufhäufen werden, vor dem wir dann stehen und sagen müssen, dass eben tatsächlich die Intelligenz des Menschen uns nicht zu einer Krone der Schöpfung erhebt und dass das korrespondieren muss, und da kommt jetzt die andere Ebene rein, mit ethischen Überlegungen. Was bedeutet das denn dann für unseren Umgang mit Tieren, wenn die uns so ähnlich sind oder solche komplexen Bedürfnisse haben? Und ich glaube, da muss man mit den Jungen, mit der nächsten Generation anfangen. Bilderbücher hatte ich erwähnt oder Filme wie der von Herrn Manchetti natürlich.
Der Film Tiere und andere Menschen, der läuft derzeit in den Kinos. Infos dazu finden Sie auf unserer Ö1-Webseite. Und am 22. Oktober gibt es eine Matinee um 13 Uhr im Filmcasino in Wien mit einer anschließenden Diskussion. Ich danke Ihnen beiden sehr fürs Kommen und für dieses Gespräch und möchte Sie zu Hause auch noch auf eine Schau im Naturhistorischen Museum aufmerksam machen, die seit 4. Oktober läuft, über Hund und Katz. Für heute verabschieden sich Natascha Konopitzky, Regie, Gerald Pali, Technik, und Hanna Lumetzberger war am Telefon. Und morgen begrüßt sie an dieser Stelle Rainer Rosenberg mit Eva Eppler, eine Linguistin, die sich Gedanken macht über Sprachen und Identität. Elisabeth Scharing wünscht Ihnen noch einen schönen Nachmittag.